Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Nachdem wir jetzt eine ganze Zeit ruhig waren, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Eine Sendung nach der nächsten ist in der Aufzeichnung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einen Gast haben. Am anderen Ende der Leitung ist der Martin Rost. Martin Rost ist der stellvertretende Leiter des Technikreferats beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen beim Datenkanal, Martin.
Hallo Jens, vielen Dank, dass wir heute Abend miteinander ein schönes Gespräch führen können.
Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich denke, es wird sehr interessant und abwechslungsreich werden. Ja, ich hatte schon gesagt, du arbeitest beim Unabhängigen Landeszentrum für den Datenschutz. Ich könnte mir vorstellen, dass es so datenschutzinteressierte Personen das durchaus was sagt. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich das Landeszentrum macht und was deine Aufgabe innerhalb des Landeszentrums dort ist.
Ja, das Landeszentrum für Datenschutz ist eine Behörde, ich weiß nicht, ob es die oberste Landesbehörde ist, ich sollte es nicht wissen, weil da gibt es, glaube ich, ganz feine Differenzierung, aber sie ist etwa vergleichbar zum Landesrechnungshof in einem Bundesland. Und unsere Aufgabe ist es, Organisationen daraufhin zu überprüfen, ob sie sich an die Anforderungen der DSGVO halten. Meine Aufgabe im Unabhängigen Landeszentrum ist die eines Prüfers und eines der technischen Prüfungen. Und ich bin jetzt ungefähr 23 Jahre dabei. Und ich habe ein bisschen daran gelitten, dass wir ausgerechnet im Datenschutz über keine Prüfmethodik verfügen. Mhm. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, aber wir wollen ja heute Abend über das Standard-Datenschutzmodell sprechen und aus meiner Aufgabe, dass ich als Prüfer mir eine Methodik wünschte, eine standardisierte, systematische Prüfmethodik, so wie man das als Wirtschaftsprüfer kennt, so wie man das in der Lebensmittelkontrolle kennt, egal wo, dass wir sowas auch im Datenschutz haben, das gab es aber nicht.
Und ich vermute, das hast du erfunden, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Vielleicht nochmal zurück, wenn du sagst, du bist Prüfer bei euch, heißt es, dass du dann wirklich quasi zu den Stellen rausfährst und dann dir die lokale Konfiguration anschaust oder gehst du dann sozusagen mit Listen vor oder wie läuft das Prüfen dann?
Ja, ganz genau. So läuft es. In der Corona-Zeit ist das weniger geworden, aber vor Corona-Zeit hatte ich sehr viele Präsenzprüfungen auf dem Zettel, unter anderem auch zum Beispiel das Landesrechenzentrum Dataport. Und die hosten dann zum Beispiel bestimmte Verfahren, zum Beispiel von Kommunen oder auch von Ministerien. Hm. Und dann gucken wir uns tatsächlich das Verfahren von der Ebene des Geschäftsprozesses, also der Verarbeitungstätigkeit, wie es in der DSGVO heißt, bis runter tatsächlich zu der Datenbank, zu den Applikationen, was da wo wie protokolliert wird und so weiter. Je nachdem, also du kennst Schichten, man hat so ein Schichtenmodell, dann geht man halt so systematisch durch und vertieft dann bestimmte Fragestellungen. Okay. Und also genau das ist der Punkt als Prüfer, man macht ganz viel auf Papier, man bereitet sich auf Papier anhand der Dokumentation auf die Prüfung vor und geht dann raus und guckt sich Details an.
Und das klingt jetzt für mich schon relativ komplex, also wenn man jetzt an Dataport denkt, das ist ja zumindest nach meinem Gefühl eine vergleichsweise große Firma, und wenn du da, ich weiß nicht, also das prüfst und so wie du das beschreibst, dass du sozusagen über die verschiedenen Ebenen gehst, das ist mein Gefühl, das dauert recht lange. Also A, stimmt das? Und B, wie lange wird das so ein Prüfprozess dauern bis zum Ende?
Oh, das ist völlig das kann man so nicht sagen, wie lange das dauert. Aber das ist eine ganz große Herausforderung. Denn dann sitzt man so in einem Raum zusammen. Da sind so 7, 8, 10 verschiedene Experten, Abteilungsleiter bestimmte Leiter von bestimmten IT-Aspekten. Einer ist für die Architektur, einer ist für die Administration dann da, andere ist für eine Fachapplikation da. Ja, das ist schon geballtes Wissen und da standhalten zu können, ist nicht ganz leicht. Denn im Zweifel haben alle diese Experten sehr viel mehr Ahnung als ich. Also ich kenne, ich habe keine Schulung in Oracle-Datenbank, nur ein Beispiel. Hm. Ja, es wird eine Oracle-Bank benutzt. Aber natürlich hat man ja trotzdem seine Fragen. Man kommt als Datenschützer hier sozusagen von oben, von der Verarbeitungstätigkeit selber und hat von dort bestimmte Anforderungen an bestimmte Eigenschaften, die so eine Datenbank jetzt mitbringen muss. Zum Beispiel was Trennung, was Mandantentrennung heißt und wie die dann tatsächlich in der Datenbank durchgesetzt wird. Ich formuliere dann, dass ich bestimmte Trennungsaspekte oder bestimmte Log-Aspekte in der Datenbank gern sehen möchte, formuliere das so, dass man dann vor Ort das einspielen kann, dass mir dann bestimmte Eigenschaften der Datenbank gezeigt werden kann. Also ich muss kein Router-Spezialist sein oder sonst etwas, aber ich muss in der Lage sein, eine bestimmte Eigenschaft in den verschiedenen Komponenten erkennen zu können, wie jetzt der Ist-Zustand ist, um daraus dann das mit dem Soll konfrontieren zu können.
Hm. Und wenn man jetzt so ein bisschen, sagen wir, die öffentliche Darstellung sich anschaut, oder zumindest meine Warnung, dann steht am Ende des Verfahrens quasi ein Bußgeld. Aber meine Frage wäre jetzt eher, ist das denn immer so, dass ihr vielleicht sozusagen ein Bußgeld aussprecht oder irgendwie was Fehler findet? Oder kann es auch den Fall geben, dass ihr sagt, ist das alles in Ordnung, passt so und das Verfahren ist abgeschlossen? Wie ist das typische Ende?
Das sind sehr schöne Fragen, Jens. Ja, weil wir wirklich im Eingemachten sind. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie die anderen das Kollegen das sehen in anderen Ländern, aber in Schleswig-Holstein, ich habe jetzt nicht den letzten Abgleich mit Marit Hansen, mit Frau Dr. Hansen, die ist die Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, aber es gibt die Strategie, ich habe als Prüfer eigentlich kein Interesse, die andere Seite zu überführen. Ich habe ein Interesse daran, dass die andere Seite ihre Prozesse beherrschen, dass die wissen, was sie tun und dass sie auch die Anforderungen, die aus der DSGVO herzuleiten sind, dass sie diese Anforderungen kennen und auch umsetzen. Daran habe ich ein Interesse.
Okay.
Wenn die andere Seite sehr, sehr unkooperativ spielt, bei Dataport oder bei solchen großen Playern ist das eher nicht der Fall. Das ist eher bei kleineren Organisationen der Fall. Und da wird gemauert, dann jage ich. Also dann habe ich Interesse zu jagen und dann will ich alle Register ziehen. Gegenüber professionellen Organisationen, und Dataport ist eine professionelle Organisation, wenn ich dort Schwächen finde, wenn ich dort Mängel finde, dann liegt mir mehr daran, ein Agreement darüber zu treffen, wie wir in den Prozess der permanenten Verbesserung reinkommen, wie wir den Deming-Zyklus da aufbauen, dass die Schwäche als solche auch akzeptiert wird, wenn sie erkannt wird und dann ein Plan gemacht wird, wie das Ding abgestellt werden kann, wie diese Schwäche abgestellt werden kann. Daran liegt mir. Und das liegt mir von daher, es liegt auch daran, dass ich habe als Datenschützer, es ist relativ leichter als IT-Sicherheitsleute, ich habe einen gewissen Anspruch der Vollständigkeit, weil die DSGVO formuliert, welche Eigenschaften bestimmte Komponenten einer Verarbeitungstätigkeit mitbringen müssen. Und das kann ich abklappern. Das heißt, meine Hauptreferenz zum Abklappern ist Artikel 5. Und wenn du Artikel 5 anguckst, und das möchte ich für alle, die irgendwie Probleme haben, Rechtstexte zu lesen oder die DSGVO mit ihren 99 Artikeln so wahnsinnig komplex finden, was richtig ist, das ist aussagenlogisch widersprüchlich, super komplex, man kann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, komplett berechtigt und doch... Also an einem Sonntagnachmittag, keiner will mit einem irgendwas, man hat einfach mal frei flottierende Aufmerksamkeit, kann man sich Artikel 5 einfach mal durchlesen.
Okay. In
Artikel 5, das wird erst mit Grundsätzen überschrieben, aber wir aus dem operativen Schutz- oder Sicherheitsbereich lesen dahinter natürlich die Schutzziele.
So. Okay.
Und insofern kann man das wirklich abklappern. Also wenn man das transformiert, und das macht das Standard-Datenschutzmodell, das transformiert diese Grundsätze in Ziele, in Gewährleistungsziele, so heißt es im Datenschutzmodell, und zu jedem Ziel gibt es halt Standardmaßnahmen, dann kann ich anhand der Ziele mich komplett durchhangeln und erwarte dann auch ganz spezifische Maßnahmen in ganz bestimmten Komponenten.
Okay, wir sind jetzt schon eine ganze Zeit so um diesen Begriff des Standard-Datenschutzmodells herumgetänzelt. Vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erklären, was das ist. Also du hast ja schon ein bisschen auch versucht, da was zu sagen. Und im Folgenden würde ich aber gerne auch nochmal auf diesen Artikel 5 eingehen, weil ich weiß nicht, inwieweit der bekannt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer diese Schutzziele kennen, die man so üblicherweise im Bereich der IT-Sicherheit kennt. Also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, so die... Also das, was man auch als CIA manchmal im amerikanischen Bereich findet. Aber die, wenn man jetzt sozusagen in den Artikel 5 reinschaut, findet man verschiedene andere Worte, die vielleicht für diverse Leute unbekannt sind. Also da würde ich gerne sozusagen später nochmal kurz drauf eingehen, aber vielleicht kannst du nochmal kurz so das erzählen, wo ich dich vorhin unterbrochen habe, weil du sagtest, du hast suchtest quasi so ein ordentliches Prüfschema und ich vermute, dass das Ergebnis deiner Überlegung am Ende das Standarddatenschutzmodell gewesen ist. Aber vielleicht erzählst du selber mal.
Du hast noch nicht zugespitzt auf eine Frage. Möchtest du noch zuschauen? Ich kann jetzt beliebig anfangen. Ist gefährlich für dich.
Meine Frage ist, was ist das Standarddatenschutzmodell und wie ist das entstanden?
Wie hole ich jetzt aus? Die Entstehungsgeschichte des Standarddatenschutzmodells ist die Entstehungsgeschichte der Schutzziele. Und jetzt hole ich aber aus,
Jens. Ja.
Das erlaubst du mir. Okay.
Ja.
Und zwar gibt es, ich habe heute auf dem Nachhauseweg im Auto erstmal eine flammende Rede, weil ich ahnte, so wird deine Frage sein.
Okay.
Jetzt muss ich aufpassen, dass das nicht zu schick alles wird.
Und okay. Also an sich, wir haben beliebig viel Zeit sozusagen, also kannst du auch so lange reden, wie du willst.
Ja, okay. Nein. Ich will ja, dass man das Modell gut findet. Ich will ja niemanden nicht quatschen. Habe ich mir vorgenommen, beim Bundesverfassungsgericht, das hat im Februar 2008 ein Urteil verabschiedet, das ist das sogenannte Integritäts- und zu IT-Systemen, das heißt, das ist nicht...
Informationstechnische Systeme,
gefällt. Und in der Vorbereitung von Professor Papier... beim Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes damals, hatte er auf Professor Andreas Fitzmann zugegriffen. Fitzmann hatte mit damals seinem Assistenten Federath, heute Professor Federath, Nachfolge von Brunstein in Hamburg, die hatten ungefähr um 2000 herum einen Artikel zur Ordnung der Schutzziele oder zur Systematik der Schutzziele publiziert. Ich vermute, dass Professor Papier deswegen auf Hannes Federath oder vor allen Dingen auf Andreas Fitzmann aufmerksam wurde. Und Andreas hat dann in seiner Vorbereitung zur Beratung des Bundesverfassungsgerichts hat er sich nochmal vorbereitet, dabei ist ihm aufgefallen, dass zwischen den Schutzzielen, und nehmen wir jetzt nur mal die drei der IT-Sicherheit, die du eben gerade genannt hast, ja, Widerspruchsverhältnisse sind. Die stehen in einem Widerspruch, in einem Konflikt zueinander. Und das hat er entdeckt. Also man kann nicht volle Vertraulichkeit sicherstellen und gleichzeitig volle Verfügbarkeit eines Datums. Das eine riskiert das andere. Wenn ich ein Datum perfekt verfügbar machen wollte, was würde man heute machen? Man würde es auf YouTube einstellen, was auch immer man der Welt mitteilen möchte. Man würde es auf Facebook einstellen, man würde Webseiten, man würde Anzeigen schalten. Es wäre in so vielen millionenfachen Kopien ein Datum derart verfügbar gemacht, würde man nie wieder vertraulich kriegen. Auf der anderen Seite, vertraulich, was würde ich machen, um ein Datum vertraulich zu machen? Ich würde drei verschiedene Algorithmen auf drei verschiedenen Betriebssystemen, auf drei verschiedenen Hardwaren und dann mit einem 3-Kilometer-Passwort jeweils dreimal hintereinander verschlüsseln. Da bin ich sicher, da kommt die CIA oder wer auch immer, da kommt keine NSA oder kommt keiner ran, höchstwahrscheinlich. Ein kleiner Bitfehler, ein kleiner Programmierfehler und die Verfügbarkeit ist hinne. Und das war eine Überlegung zu der Zeit, als ich als Prüfer noch alles hochgejagt hatte. Verfügbarkeit interessiert uns ja nicht ganz so als Datenschützer. Aber die Vertraulichkeit sehr stark. Das war elektrisierend, als Andreas das raus hat. Andreas ist leider vor etwa über 10 Jahren gestorben. Das ist sehr, sehr, sehr traurig, weil das unglaublich klasse war, was Andreas da an Forschung geleistet hat an der TU Dresden. Und jedenfalls hatte Andreas dann seinen Assistenten darauf angesprochen, ob denen klar sei, dass die Schutzziele durchaus in einem Widerspruchsverhältnis zueinander stehen können. Seine Assistentinnen sind nicht angesprungen darauf. Angesprungen ist aber Dr. Hansen, also Marit Hansen von damals. Die war so im etwas erweiterten Team von Andreas, obwohl sie schon damals in Kiel arbeitete. Aber gab es ein ganz enges, sehr vertrautes Arbeitsverhältnis. Und ich war Projektmitarbeiter bei Frau Hansen. Und sowohl Marit Hansen als auch ich sind sofort hochelektrisiert drauf angesprungen. Das, was die Assistenten, was Mathematiker und Informatiker nicht so gerne mögen, Widersprüche. Ich weiß es nicht. Ich will mich nicht verhaspeln. War uns komplett klar, ja, das ist genau das, was wir machen in der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit. Wir müssen permanent abwägen zwischen, im Grunde, wenn man es abstrahiert, abwägen zwischen ganz bestimmten Schutzzielen. Also, das heißt, wir haben jetzt mit den Schutzzielen, und hinter jedem Schutzziel stehen ja, wenn man an Grundschutz denkt, du wirst es kennen, immer Maßnahmenkataloge. wie man Verfügbarkeit sichert, wie man Vertraulichkeit, wie man Integrität sichert. Mhm. So, und Fitzmann hatte aber noch nicht genug damals, sondern es war klar, dass, und das hat sich dann in der Diskussion zwischen uns dreien entwickelt, dass es noch mehr Schutzziele gibt, dass man mit den dreien den Datenschutz noch nicht zu fassen kriegt. Also uns war vollkommen klar, es gibt das Schutzziel der Transparenz. Das ist ja schon mal das vierte. Und dann hatte Andreas damals versucht, so auf eindimensionale Ordnung in die Schutzziele zu bringen. Ja, mit einem ganz außen einem Wert, ganz rechts und in der Mitte dann ein bisschen Transparenz. Und Andreas konnte aber auf meine Frage, okay, ja, jetzt haben wir irgendwie, das war so eine Minus von Minus bis Plus Darstellung. Andreas, sag mir, was der Nullpunkt ist. Hat der irgendwie eine Bedeutung? Oder wo schlägt von Minus nach Plus um? Oder all das mit, das sind so ganz naive Fragen, die man an so eine Modellierung stellen würde. Und da konnte Andreas nicht vernünftig darauf antworten. Das hat einige Monate gedauert in dieser Diskussion. Und irgendwann hat er gesagt, das ist eure Sache, Datenschutz. Das müsst ihr hinkriegen. Ihr seid die Datenschützer. Uns also war vollkommen klar, Transparenz ist ein weiteres Schutzziel. Das ist auf der gleichen Granularitätsebene oder Systematisierungsebene wie die anderen drei von CIA, also wie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. So, und bei Transparenz sind wir Datenschützer methodisch auch ganz gut. Da ansonsten sind wir eher der Ausfall. Ansonsten sind es eher die IT-Sicherheitsleute, die Methodik wirklich können. Und klar war auch, wir müssen irgendwie ja zum Beispiel die ganze Zweckbindungsgeschichte noch unterbringen. Und dass die Verarbeitungsfähigkeiten und auch die Komponenten, die darin verwendet werden, zweckgemäß einzusetzen sind. Das heißt, die Zweckgemäßheit einer Verarbeitung und der eingesetzten Komponenten, die muss abgebildet werden. Und das haben wir über das Schutzziel der Nichtverkettung so formuliert. Das heißt, dass man, es gibt verschiedene Variationen von Nichtverkettung. Das wäre dann Isolierung. Die sind so im semantischen Beiwerk alles zur Nichtverkettung. Aber die Linkability, Non-Linkability war damals im akademischen Diskurs ganz hoch aufgehängt im Kontext von Identity Management System. Damit war aber das Schutzziel der Unlinkability, der Nichtverkettung, Nichtverkettbarkeit damals gesetzt. Und jetzt fehlte noch eines. Und zwar, es ist immer, das sind drei Achsen. Also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit ist eine Achse. Dann ist die andere Achse Transparenz und Nichtverkettung. Also die Transparenz, dass du sollst alles erkennen können, die nicht verkennen. Nee, du darfst nicht alles erkennen. Du darfst nicht alles mit allem in eine Beziehung setzen. So, und jetzt haben wir noch eins, nämlich die Intervenierbarkeit. Die ist ja auch noch da. Also bauen System so, dass du es ändern kannst, weil es gibt keine perfekten Systeme. Alle Systeme haben Nebenwirkungen. Oder alle Systeme laufen, kein System läuft wirklich spezifikationsgemäß. Sondern du musst permanent reparieren. Bau also ein System so, dass du es permanent reparieren kannst. Ich stand damals unter dem Eindruck einer Prüfung in einer Bank. Und dann hatte ich dort im Serverraum hatte ich eine Maschine gesehen, die stand ein bisschen abseits. Dann hatte ich mich gefragt, was ist denn das für eine Maschine? Ja, das ist eine alte Cobol-Maschine, Herr Rost. Der Programmierer ist schon nicht mehr da. Wir wissen gar nicht, ob der noch lebt. Wir sind so froh, dass diese Maschine noch läuft. Ich war damals junger Prüfer und habe gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Nehmen Sie mal den Rechner runter. Damals, das war hart. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde es mir angucken. Ich kann nicht sagen, dass ich es heute nicht mehr machen würde, aber so leichtfertig wie als junger Prüfer, so ein schneidiger junger Prüfer, ja. Ja, so ganz jung war ich auch nicht mehr. Das würde ich heute nicht mehr machen. Aber das heißt, die Organisation wird beherrscht von dieser Maschine. Das darf nicht sein. Die Intervenierbarkeit, der Schutz der Intervenierbarkeit, der Änderbarkeit ist an dieser Stelle extrem gefährdet. Das heißt also auch, dass eine Organisation in der Lage ist, sich selber zu ändern, das ist absolut zentral. Und die Intervenierbarkeit ist von daher das Gegengewicht, das Konfliktschutzziel zur Integrität. Wir haben also drei Achsen. Das eine, Integrität heißt, bau das perfekte System. Gibt's nicht in der Physik, ja? 100%iger Wirkungsgrad, der Traum der Physiker. Eine Pille ohne, das sind immer dieselben Beispiele, aber nützt ja nichts. Oder eine Pille ohne Nebenwirkung gibt es nicht. Deswegen muss man permanent nachsteuern, also Intervenierbarkeit. Und damit hatten wir eine gesamte Systematik an Schutzzielen, an Gewährleistungszielen, wie wir da später uns entschlossen haben, das Gewährleistungsziele zu nennen, um immer die Abwägungsprozesse, um das rechtlich ans Recht binden zu können, dass die Abwägungsprozesse in den Schutzzielen selber abgebildet werden können. Also, und einige Juristen sind, oder Juristinnen auch im Datenschutz sind ja der Meinung, man braucht keine Modellierung. Das ist aber falsch. Aber ich verstehe das, dass eine Juristin sagt zum Beispiel, so, diese Datenverarbeitung ist nicht mehr erforderlich, jetzt können die Daten gelöscht werden. Und damit ist sie fertig. Als Juristin hat sie alles gesagt, was sie mit ihrem Handwerk, mit ihrer Kunst, mit ihrer Expertise für uns Techniker und Techniker fängt ein riesen Sack an Problemen an, weil Löschen ein super, entweder eine super komplexe Aktivität oder natürlich eigentlich ein super komplexer Prozess ist, wo ganz viel sicherzustellen ist. Wer darf löschen? Was für eine Art von Löschen? Können wir dem Löschtool trauen? Müssen wir nicht in Wirklichkeit wipen? Und sind auch die Backups und werden auch die davon erfasst? Und so weiter und so weiter. Und dann muss man natürlich spezifische Rücksprachen nehmen können. Also wenn es ein Magnetband ist oder überhaupt eine Magnetspeicher, dann kann man rüberschreiben, das ist ganz gut, aber bei SSDs und so weiter ist das ja dermaßen komplex, da sollte man bei hochriskanten Verarbeitungen den ganzen Datenträger vernichten. Der sagt aber die verantwortliche Stelle, der Verantwortliche sagt dann, kostet aber Geld, das Ding ist noch nicht abgeschrieben, kriegen wir das nicht doch auch anders hin? Und dann muss man eben sehen, bei hochriskanten Geschichten, in Sicherheitsbehörden gibt es möglicherweise kein Vertun, bei einem Verein, wo irgendwie so ein bisschen Mitgliederverwaltung dran ist, kann man dann berechtigt verhandeln und dann muss der Datenträger wahrscheinlich nicht zerstört werden. So, und dafür braucht man eine Modellierung, um dieses Hin und Her aus dem normativen Soll ein funktionales Soll zu machen. Und die Komplexitätsexplosion auf der technischen Seite in den Griff zu bekommen, wieder rückzukommen an das Recht, was ist jetzt hier wirklich geboten, das zu machen. Dafür braucht man eine Methode. Und das sind jetzt erstmal, ich habe im Moment nur die Gewährleistungsziele erzählt, wie sie entstanden sind. Und das ist, wir sind jetzt auf dem Niveau von 2010 sind wir. Und das hat jetzt noch ungefähr 2 Jahre gedauert, daraus jetzt ein ganzes Modell zu machen, also Standard-Datenschutzmodell zu machen.
Okay. Und ich meine, wir hatten ja vorhin schon mal kurz diesen Artikel 5 angesprochen und einige von diesen Gewährleistungszielen, die du jetzt gerade angesprochen hast, findet man auch so wieder in dem Artikel 5. Diese Diskussion, die du jetzt beschrieben hast, klingt für mich erstmal sozusagen quasi wie eine Diskussion unter Akademikern beziehungsweise unter interessierten Leuten. Aber gab es sowas auch schon in dem alten Bundesdatenschutzgesetz von 2010 oder früher? Hat sich das dort schon auch im Recht niedergeschlagen, da diese Überlegung, die du jetzt gemacht hast?
Ja, hat es. Also erstmal, Schutzziele waren Bestandteile der Landesdatenschutzgesetze der neuen Bundesländer seit 1990, 91, 92. Die kannten das schon. Die ganzen Schutzziele. Und die Schutzziele, die 6, die ich eben genannt habe, ich nenne sie nochmal, Sicherung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Sicherung der Transparenz, Nichtverkettung und Intervenierbarkeit. Das sind die 6. Die Datenminimierung kommt noch als Besonderheit noch ein bisschen dazu. Ich halte sie für einen Bestandteil der Nichtverkettung. Das sind aber interne Diskussionen. Und diese 6 Schutzziele oder diese sechs von diesen Schutzzielen waren im Landesdatenschutzgesetz von Schleswig-Holstein 2012, wörtlich. Das war ein fantastisches Arbeiten, weil wir verstanden uns alle bei der Operationalisierung. So, und das haben wir auch damals nach Brüssel gemorst, als an der DSGVO geschraubt wurde, zu Ralf Bendrath. Und das hatten gesagt, ja, guckt euch doch mal das Landesdatenschutzgesetz von 2012 an. Das könnte ein hervorragendes Bild sein für die Operationalisierungsaspekte der neuen Datenschutzgrundverordnung. Wurde auch berücksichtigt, es gibt dazu ein Statement von Ralf Bendrath, und leider wurde das, und ich glaube, es waren die Deutschen, es wurde mir zugetragen, dass es die deutschen Vertreter waren in Brüssel, die dafür sorgten, dass die Klarheit, die es im Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein von 2012 schon gab, dass die wieder ein bisschen verwässert wurde. Und zum Beispiel wurde die Nichtverkettung, wurde einfach in Zweckbindung dann formuliert, das ist dann der 5.1b. So, und ich bin nicht glücklich mit dem Artikel 5, dass es wird als Grundsätze überschrieben, Grundsätze für die Erhebung personenbezogener Daten. Das ist nicht schlecht, aber dann ist es ein Sammelsurium aus Schutzzielen, wie man sie aus der IT-Sicherheit kennt, zum Beispiel 1F und Integrität und Vertraulichkeit ist explizit genannt. Ja, dann wird die Zweckbindung nochmal als Norm, das ist ein Schutzziel da unten, dann wird die Zweckbindung nochmal genannt, das ist einfach nur eine Wiederholung einer Norm und dann wird irgendwie so Datenminimierung und Richtigkeit und Speicherbegrenzung wird dann irgendwie noch so reingestreut. Und das wäre meine Kritik am Artikel 5, den kann man viel, viel besser machen. Ich vermute mal, dass auch da die Lobbys zugeschlagen haben, den irgendwie, sagen wir mal, undurchsichtiger zumindest zu machen.
Okay, ja gut, das kann sein. Ich meine, was du schon angesprochen hast, denn der Buchstabe F, also wo es um Integrität und Vertraulichkeit geht, das ist vergleichsweise klar. wenn man es aber von oben anfängt, also bei dem Buchstaben A, steht ja auch schon was von Transparenz da. Also ist das auch die Transparenz, die du als Gewährleistungsziel mit verstanden hast, oder ist das was anderes, was sich dahinter verbirgt?
Nein, das ist auch genau das, das ist auch genau das, was wir auch mit Transparenz meinen. Wir sind sehr froh, wenn es einfach wortgleich ist, dann sind es nicht ganz so viele Diskussionen darum. Aber du sagst, Integrität und Vertraulichkeit ist ziemlich klar. Ich frage dich mal zurück. Was machst du denn daraus, wenn du in einem Regelwerk oder Normenwerk liest, die Vertraulichkeit ist zu sichern? Wie übersetzt du das als Techniker? Was machst du da draus? Was verstehst du darunter?
Na, für mich, also, was hast du gesagt? Vertraulichkeit oder? Ja, Vertraulichkeit. Ich will es dir leicht machen. Okay, gut. Also, na, Vertraulichkeit heißt für mich erstmal, dass eine unberechtigte dritte Person nicht da Einsicht nehmen kann in die Daten oder in die Kommunikation.
Sehr schön. Unberechtigter Dritter, sehr, sehr schön. Und an was für Maßnahmen denkst du, wenn du an Vertraulichkeit denkst?
Also Klassiker wäre jetzt Verschlüsselung zum Beispiel, wenn ich, bitte?
Ja, wir genau. Können ja nicht hören, genau,
okay. Verschlüsselung.
So, genau, das, so, und auf dem Niveau, zum Beispiel, wenn du nicht Verkettungen hörst, dann, das ist zwar ungewohnt im IT-Sicherheitsdiskurs, aber im Datenschutz überhaupt nicht, dann geht es um Trennung. Dann geht es um lauter Maßnahmen, die für Trennung sorgen. Also wie setzt man eine Mandantentrennung durch? Systeme sind zu trennen, Betriebssysteme sind zu trennen, Applikationen sind zu trennen. Rechenzentren kann man trennen. Oder ja, wir haben kommunale Rechenzentren und wir haben Rechenzentren für das Ministerium. Da haben wir eine Trennung drin. Und genau auf diesem Klarheitsniveau war ja schon 2012 waren da schon die Schutzziele in dieser Form aufgelistet. Hier geht das alles ein kleines bisschen durcheinander. Wie gesagt, das hätte man schöner machen können. Aber natürlich lese ich in Transparenz jetzt auch das rein, was ich als echter Datenschützer auch rauslesen muss eigentlich, nämlich Transparenz nicht nur gegenüber der betroffenen Person, weil die kann damit überhaupt nichts, was soll die kann mit der Dokumentation zu einem Router gar nichts anfangen, das muss sie auch nicht, das ist absurd. Und die ganzen Datenschutzerklärungen sind, wenn sie ganz lang sind, total unverständlich, niemand liest sie. Wenn sie ganz knapp sind, einigermaßen allgemein verständlich, ist der Informationsgehalt ganz knapp nur über Null, wenn überhaupt. Das heißt, diese Transparenz läuft natürlich auf Dokumentation, protokollierende Spezifikationen von Verarbeitungstätigkeiten und deren Komponenten hinaus. So, und das lese ich dann auch daraus. Aber Schwierigkeiten gibt es bei Nichtverkettung und die Zweckbindung. Ja, da ist also, da haben Sie nun einfach da nicht Verkettung, das wollen Sie partout nicht haben. Und auch die Intervenierbarkeit, die läuft dann auf Richtigkeit und auf Betroffenheit, das muss man sich ein bisschen zusammenbauen. Alle anderen Sachen sind immerhin wortlich drin.
Also ist doch schon mal ein gewisser Schritt in die richtige Richtung getan und der Rest muss sich jetzt irgendwie noch, muss angeschubst werden und dann sind wir sozusagen da auf dem guten Weg.
Ja. Es geht weiter. Also wenn du jetzt, es geht ja, im Moment geht es hier, haben wir nur die Schutze, wir haben sozusagen nur den normativen Aspekt des SDM gemacht, aber das reicht ja nicht. SDM ist ja mehr.
Okay, und was fehlt dann noch? Wie geht's dann weiter?
jetzt haben wir einfach das Set der Schutzziele mal ausgeweitet. Die IT-Sicherheitsleute haben aufgemerkt, das Set ist größer als nur die drei, die wir immer benutzen. Das ist schon mal eine Kritik. Dann das Verhältnis der Schutzziele zueinander. Gibt es sowas wie eine Superordnung der Schutzziele zueinander? Dazu habe ich ein bisschen publiziert. Das ist akademisch nicht so richtig aufgenommen worden. Aber das wird aufgenommen werden, weil das ein grandioses, ein hinreißendes Thema ist. So, was wir jetzt aber noch brauchen ist, auf was bezieht man dann die Schutzziele? Die Schutzziele das Objekt. Was würdest du sagen? Was ist das Objekt des Datenschutzes? Was ist das Objekt? Was gestalten wir im Datenschutz?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe, aber sozusagen ich versuche ja sozusagen die Rechte der Personen zu schützen. Also ich weiß nicht, ob das Objekt in dem Sinne ist.
Ich finde es schön, dass du deiner eigenen Definition gerade nicht so ganz traust. Irgendwie ist es ja nicht ganz verkehrt, was du sagst. Aber man guckt in die DSGVO, Artikel 1, 2 und 3. Und wenn man das ein bisschen eindampft, das Verständnis dort, dann wird man sehen, der Gegenstand, den der operative Datenschutz hat, so ist die Verarbeitung. Also das Objektbereich, auf das wir jetzt diese Schutzziele, die Gewährleistungsziele beziehen müssen, die Grundsätze beziehen müssen, sind die Verarbeitungstätigkeiten im Wording eines Unternehmens, also die Geschäftsprozesse, im Wording einer Behörde, die Verfahren, und im übergreifenden Wording, die DSGVO nimmt ja sowohl die öffentlichen als auch die privaten Geschäftsprozesse sich vor, also die Verarbeitung. Das heißt, Verarbeitungen insgesamt müssen transparent sein, sie müssen, da muss die Vertraulichkeit gesichert sein, sie müssen zweckgemäß sein und so weiter. So, das heißt erstmal, das SDM hat erstmal nur klargestellt, dass das der Objektbereich, auf den das Ganze zu beziehen ist, die Verarbeitung, die Verarbeitungstätigkeit ist. Die Gewährleistungsziele, hinter den Gewährleistungszielen steckt, das sind zwar Normen, aber dahinter stecken Maßnahmenkataloge. Das heißt, wir wollen doch für die Praxis, das kann doch gar nicht anders sein, am Ende gucken, gibt es ganz bestimmte Maßnahmen, die abgeleitet aus der DSGVO sind? Sind die Maßnahmen gut spezifiziert? Werden sie gut betrieben? Werden sie gut kontrolliert? Und kriegen wir das auch vollständig hin? Das ist das Zweite. Das SDM weist Maßnahmen zu jedem von den Grundsätzen beziehungsweise den Gewährleistungszielen aus. Das macht aber noch mehr. Das SDM formuliert auch, was sind eigentlich Datenschutzrisiken? Jens, ich frage dich wieder, es ist nicht ganz fair, es ist anstrengend für heute Abend. Hast du eine Idee, was ein Datenschutzrisiko ist? Ich habe alles angeliefert, damit du jetzt formulieren kannst, was ein Datenschutzrisiko ist. Was ist das Risiko im Datenschutz? Ich weiß, dass die Fiese, du wirst gleich sagen, ja klar, aber ich weiß, dass immer dieser Schritt hier ist in Schulung auch immer besonders schwierig.
Okay,
Den Druck mit.
Das Risiko würde ich jetzt erstmal, also wenn wir sozusagen an das bisher Gesagte uns versuchen mal entlang zu hangeln, würde ich sagen, dass die Gewährleistungsziele verletzt werden.
Oh, klasse, Jens, klasse.
Okay, gut.
Das ist super klasse. Also genau das. Das Risiko im Datenschutz besteht darin, dass eine Verarbeitungstätigkeit nicht transparent ist, dass sie nicht geschützt ist vor unbefugtem Zugriff durch Dritte. Das Vertraulichkeitsziel, wie du formuliert hast, ist weg. Die Integrität ist nicht sicher. Das eiert irgendwie rum. Die Applikation macht irgendwas. Man weiß es nicht. Der Zweck ist nicht hinreichend bestimmt. Und weil der Zweck nicht bestimmt ist, werden auch irgendwelche Daten nach Belieben erhoben und nicht nur welche, die zweckgemäß sind. Was haben wir jetzt noch? Was fehlt noch? Intervenierbarkeit. Das Verfahren ist nicht so gestaltet, dass man Nein sagen kann. Als Betroffener, nein, ich will das alles. Und es stimmt alles gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Das muss jederzeit gewährleistet sein, wenn es um die personenbezogenen Daten geht, von diesen Betroffenen.
Ja.
Das sind die Datenschutzrisiken. Das heißt also, wenn ich eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, Artikel 35 DSGVO, dann muss ich das gegen, das ganze Verfahren mit den einzelnen IT-Komponenten gegen diese Risiken, wo auch bestimmte Maßnahmen hinterstehen. Ja, aber Transparenz heißt, das Verfahren muss dokumentiert sein.
Ja.
Die Protokolle müssen mit hoher Auflösung und mit aussagekräftigen Protokolleinträgen, Zeitstempeln, die möglichst auch noch qualifiziert sind und so weiter versehen sein, um eine vollständig kausale Beweiskette für eine bestimmte Verarbeitungstätigkeit, die nachzeichnen zu können. Das verschlüsselt wurde, muss in den Protokollen die Wirksamkeit der Verschlüsselung, die Wirksamkeit eines Zertifikateprüfung auf Integrität und so weiter, dass jetzt auch mal ein Hashwert wirklich gebildet wurde und dass die Hashwerte auch übereinstimmen, dass es da auch keine Differenzen und so weiter gibt. Das muss alles nachgewiesen werden können. So, und wenn das alles nicht der Fall ist, das sind die spezifischen Datenschutzrisiken, dann ist diese Verarbeitungsfähigkeit nicht DSGVO-konform.
Okay.
Also, das wird auch geklärt vom SDM. So, dann werden noch verschiedene Risiken unterschieden. Also, und zwar, das ist auch ein ganz großer Unterschied zur IT-Sicherheit. Das Risiko zum Beispiel, das Hauptrisiko, was wir bearbeiten im Datenschutz, ist, die Verarbeitung an sich ist nicht so milde wie möglich. Der Staat nimmt sich viel zu viel unnötige Daten hinzu. Aber den Staat, also da bin ich gar nicht, ich bin da gar nicht so in Sorge. Den Staat kriegt man zu fassen über Verwaltungsgerichtsbarkeiten. Die kriegt man gezerrt. Was man ja überhaupt nicht hinkriegt, sind die Privaten. Und schon mal gar nicht die amerikanischen Privaten. Jetzt ist auch völlig klar, wohin meine Polemik geht, ne? Ist klar.
Ja.
Wen man da überhaupt nicht zu fassen kriegt. Wo die sich beliebig einen Riesenschluck aus der Datenpulle nehmen, so weiter. Das Ganze alles Facebook zu betreiben ist, also Meta zu betreiben ist, nicht legitim. Professor Voskuhle, der ehemalige Präsident des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, hatte 2011 versprochen, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit Facebook befassen will. Das steht bis heute aus.
Okay.
Und erstes Risiko, und das ist das Hauptrisiko im Datenschutz, die Verarbeitung an sich selber ist gar nicht legitim betreibbar, weil sie viel zu stark die Souveränität von Personen beeinflusst. So, das zweite Risiko, das ist der Risikotyp B, ist, es wird nicht Artikel 5 die Risikomodellierung gemacht, sondern irgendwas, typischerweise nur IT-Sicherheitsmaßnahmen. Ja, sie haben sich bestritten. Sie haben nie in die DSGVO reingeguckt, haben jetzt nur gedacht, mal ein bisschen Vertraulichkeit so zu machen. Nee. Also zu verschlüsseln alleine macht noch gar nichts für den Datenschutz. Die Geheimdienste dieser Welt verschlüsseln sich wahrscheinlich einen Wolf. Und das ist Antidatenschutz, den sie da betreiben. Also das ist das Risiko B, ist also, es werden nicht hinreichend Maßnahmen betrieben, die sind nicht vollständig oder nicht gut ausgebildet. Drittes Risiko, es gibt auch keine IT-Sicherheit. Wir sind im Datenschutz auch darauf angewiesen, dass es eine ganz vernünftige IT-Sicherheit gibt. Der Unterschied zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit ist, Datenschutz schützt vor den Verfahren einer Organisation. Die IT-Sicherheit schützt die Verfahren einer Organisation. Das heißt, IT-Sicherheit ist im Interesse der Organisation, Datenschutz im Interesse der Person. Und das kann manchmal kneifen. Also, drittes Risiko ist, wir haben überhaupt gar keine IT-Sicherheit oder nur eine schlechte IT-Sicherheit. Jetzt kommt doch das vierte Risiko, das auch vor Augen gestellt wird. Die Maßnahmen der IT-Sicherheit sind nicht DSGVO-konform. Die sind nicht grundrechtekonform. Die IT-Sicherheit macht alles, sie macht es richtig geil, ja, aber nicht DSGVO-konform. Es hat nie dran gedacht, dass immer noch trotz allem die Grundrechtecharta bzw. das Grundgesetz ganz vorne gelten, und das Datenschutzrecht ist ja eine Operationalisierung der Grundrechtecharta bzw. des Grundgesetzes. Ja, auch die Maßnahmen der IT-Sicherheit müssen grundrechtskonform nach DSGVO gestaltet werden. Das ist den wenigsten IT-Sicherheitsleuten klar.
Aber hast du jetzt hier sozusagen einen relativ großen Konflikt bei den zwei letztgenannten Punkten? Also du hast gesagt, das eine Risiko ist die IT-Sicherheit und das andere Risiko ist sozusagen die, ich glaube, du hast gesagt, grundrechtskonforme Umsetzung der IT-Sicherheit. Und das ist ja dann sozusagen, also schon allein die beiden Punkte fühlen sich zunächst wie ein großer Widerspruch an, würde ich sagen. Oder ist das nicht so?
Doch, das ist ein Konfliktfeld, das viel zu wenig beackert wird. Weil das sind einfach, wer hat die Macht? Und die IT-Sicherheitsleute, wenn du dir mal die Einkommensskalen anguckt, die auf EX oder in der Computerwoche veröffentlicht werden, die werden sicherlich auch noch woanders veröffentlicht, und mal der letzten 15 Jahre, die IT-Sicherheitsleute waren mal am Katzentisch, wie wir operativen Datenschützer, ja, die waren mal, vor 15 Jahren spielten die keine Rolle, die Rollen waren kaum ausdifferenziert, sie haben nicht viel Verdienst. Die IT-Sicherheit ist nach oben geschnellt. Als IT-Sicherheitsmensch ohne Personalverantwortung, Computerwoche, ich glaube, die Statistik ist zwei Jahre her, verdienst du 80.000 Basis plus noch dazu, ja, weil völlig klar ist, dass die Asset oder weil die Geschäftsprozesse so relevant sind, auch gerade die mit Personenbezug, dass man ganz, ganz viel dafür tun muss. Also die IT-Sicherheitsleute sind aufgestiegen, extrem aufgestiegen in den Organisationen, sind ganz nah am Vorstand, verdienen richtig gut und haben ihre Wurzeln, dass sie mal mit dem operativen Datenschutz ganz eng zusammen und komplett vergessen. Die IT-Sicherheitsleute lassen sich von operativen Datenschutz dann gar nichts mehr sagen. So ist mein Eindruck.
Okay.
Und wenn man denen sagt, ja, okay, IT-Sicherheitsleute, ne, ob ihr jetzt von Grundschutz oder von ISO kommt, ihr seid richtig gut methodisch, davon können wir nur lernen. Und das Standard-Datenschutz-Modell, wir, die Pioniere des Standard-Datenschutz-Modells, kamen alle vom Grundschutz. Wir haben alle die Grundschutz, die Methodik gelernt gehabt. 2012 hat Dr. Probst, war damals BSI-Auditor, hat den ersten Maßnahmenkatalog des SDM in der DUD, in der Datenschutz- und Datensicherheitszeitschrift, veröffentlicht. Das heißt, wir kommen vom Grundschutz und haben uns dann daraus, methodisch, und dann daraus emanzipiert und bestehen zunehmend darauf, den Unterschied zur IT-Sicherheit und den operativen Datenschutz klarzustellen. Wir haben nicht das gleiche Schutzobjekt. Wir schützen Personen vor den geschützten Verfahren, durch IT-Sicherheit geschützten Verfahren. So, und das machen die IT-Sicherheitsleute, die so stark geworden sind, die Superstanding mittlerweile, zum Glück haben die ein Superstanding, oder vielfach ist das ja immer noch nicht, aber bei den großen Organisationen haben die ein Superstanding, und da können wir nur sehr froh sein, aber die lassen sich natürlich von methodisch schlecht ausgebildeten operativen Datenschützern, wenn sie nicht SDMler sind, sagen.
Okay. Ja, das wäre jetzt gerade so eine Frage noch gewesen, wie du sozusagen die Position der Datenschutzbeauftragten, also innerhalb der Firmen oder also interne wie externe siehst, weil du sagst, also die IT-Sicherheitsleute sind jetzt quasi aufgewertet. Ja. Wie sieht es bei den Datenschützern aus? Die sitzen immer noch am Katzentisch in der Ecke, oder?
Die sitzen immer noch am Katzentisch, haben immer noch viel zu kleine Zeitanteile. Die sind formell gegenüber dem damaligen Bundesdatenschutzgesetz sind sie etwas schwächer. Der Kündigungsschutz ist nicht mehr so lange. Soweit ich mich erinnern kann, zu BDSG-Zeiten vor DSGVO waren die noch 2 Jahre nach Ausscheiden aus der Rolle des Datenschutzbeauftragten kündigungsgeschützt. Solche Sachen sind weg. Aber die findet man in der DSGVO nicht mehr. Und aber gleichzeitig ist es so, dass den Datenschutzbeauftragten werden durchaus Ressourcen zugestanden, das sehe ich schon. Die Zeitanteile sind in der Regel immer noch zu klein. Es gibt so eine Faustformel, so auf 500 bis 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Vollzeit-Datenschutzbeauftragten zu nehmen. Aber was sich jetzt gerade rausmendelt, ist, und das habe ich an den Hochschulen vor 3 Jahren, ist es schon wieder her, gerade gesehen, im IT-Sicherheitsbereich kommt es zur Rollendifferenzierung. Es gibt Leute, die wirklich an der Front IT-Sicherheit durchsetzen müssen. Dann gibt es eine IT-Sicherheits-Controlling, die machen aber nicht Daten, die machen aber nicht IT-Sicherheit. Es gibt dort also verschiedene Rollen. Das wird im Datenschutz schwach, gerade bildet sich das auch heraus. Denn der Datenschutzbeauftragte, der macht nicht Datenschutz. Der ist nicht dafür zuständig, den Datenschutz durchzusetzen. Der soll nur wie eine Gans im alten Rom schnattern, wenn der operative Datenschutz nicht funktioniert. Wer macht denn den Datenschutz in der Organisation? Verantwortlich dafür ist der Verantwortliche. Das Controlling dafür macht der oder die Datenschutzbeauftragte. Und wer macht es jetzt? Was ich sehe, ist, dass es zu einem administrativen Datenschutz kommt. Je größer die Organisation, deswegen desto analoger wird zur IT-Sicherheit auch eine Datenschutzmanagement-Abteilung hochgezogen. Dort, wo das nicht möglich ist, oder das ist ja immer möglich, dort, wo keine Ressourcen eingeräumt werden, gibt es so Versuche, das über Kreuz zu machen. Also wenn man zum Beispiel eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, die Datenschutzfolgenabschätzung macht auch niemals der Datenschutzbeauftragte. Habe ich auch gerade gesehen, dass in den Kommunen das zum Beispiel so ist, dass der Datenschutzbeauftragte der einen Kommune die Datenschutzfolgenabschätzung für eine andere Kommune macht und umgekehrt, so dass es dort keine Rollenkonflikte gibt. Also das sind die Sachen, das Datenschutzmanagement, das Administrative ist vielfach immer noch eine offene Frage. Wenn es ein externer Datenschutzbeauftragter ist, dann wird von ihm einfach erwartet, kleine Unternehmen erwarten einfach, halt uns diesen scheiß Datenschutz einfach vom Hals, wo auch immer das hinkriegst. Und und das ist wahrscheinlich auch nach wie vor ein bisschen die Praxis. Sie werden auf der einen Seite ein bisschen gefürchtet, die Datenschutzbeauftragten. Sie können Ärger machen. Es liegt ein bisschen am Typ des Datenschutzbeauftragten, wie er seine Rolle wahrnimmt. Also wenn er nur ein bisschen Compliance macht und ein bisschen einfach dann nur so ein Rechtsanwalt, so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen an der Oberfläche rumbohrt, ansonsten sich für die Technik ein bisschen außen vor lässt und so weiter, ist für den Datenschutz gar nichts erreicht. Ist aber durchaus ein großer Anteil in der gesamten Datenschutzpraxis so anzutreffen.
Also weil du gerade so über die Rolle der Datenschutzbeauftragten gesprochen hast, also die Frage, die bei mir so auf den Lippen lag bei diesem Beispiel, dass jetzt sozusagen der Datenschutzbeauftragte der Kommune A was für die Kommune B macht, das ist dann sozusagen so mehr oder weniger Consulting, was die dann untereinander machen. Ist das richtig oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nein, das hast du richtig verstanden. Das ist so aus der Not geboren, ein Konzept, von dem ich einmal gesehen habe, dass es mal gemacht wurde. Typischerweise im kommunalen Bereich ist es typischerweise so, dass von der Abteilungsleiterin verlangt wird, jetzt auch noch den Datenschutz zu machen. Oder mach mal bitte eine Datenschutzfolgenabschätzung. Da kann nichts bei rauskommen. Nicht nur, die sind so unterbesetzt und die sind so natürlich so wenig ausgebildet und in der Lage, so etwas wirklich zu machen. Das muss man extern einkaufen. Genau. Die großen Organisationen haben ab 2016, 2017, die haben den Markt aufgekauft an Projektleiterinnen, die einfach nicht abtauchen, sondern einfach die Nerven haben, Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen. Wenn man so eine Projektgruppe leitet, dann muss man Ahnung von Projektmanagement haben, nicht unbedingt von Datenschutz, sondern besetzt sich dann natürlich ein gutes Team. Und dann kommen da auch Datenschutzfolgenabschätzung Artikel 35 für Hochrisikoverarbeitungstätigkeiten natürlich auch zustande.
Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal ganz kurz erklären, was so eine Datenschutzfolgenabschätzung ist. Muss das jedes Unternehmen machen und was muss man da machen? Und vielleicht sozusagen als Zusatzpunkt quasi, kann mir das SDM dabei helfen oder ist das bringt das hier mir nichts oder nur wenig?
Jens, selbstverständlich ist das schon ein Datenschutzmodell, ist dafür natürlich als Methodik. Dann würde das Modell nicht taugen. Also ich sage mal nochmal was zum Standard-Datenschutzmodell, bevor ich auf Artikel 35 dann zur Folgenabschätzung sprechen komme. Das Standard-Datenschutzmodell ist verabschiedet von der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder Deutschlands im April 2020 ohne Gegenstimme. Es gab 2-3 Enthaltungen. Das heißt, das SDM wird von allen Datenschutzaufsichtsbehörden sowohl für Prüfung als auch Beratung empfohlen. Dann der IT-Planungsrat hat die Anwendung des SDM für die gesamte öffentliche Verwaltung des Bundes und der Länder empfohlen. Das ist im Beschluss vom 25.03.2020, also strategisch super wichtig. Das heißt, im gesamten öffentlichen Bereich muss man SDM eigentlich können. Der BSI-Grundschutz oder der Grundschutz des BSI hat in CON 2, also Konzepte 2, gleich was zum Datenschutz gesagt. So, und hat da sofort rausverwiesen, immer dann, wenn man operativen Datenschutz machen soll, soll man das SDM verwenden, sagt Grundschutz. Das ist natürlich auch sehr wichtig gewesen, dass der Grundschutz das sagte. Ist gerade überarbeitet worden, das Compendium 2023. Da haben wir nochmal ein bisschen updated. Die Kirchen empfehlen nicht das SDM, sondern haben das SDM im Grunde ohne irgendeine relevante Änderung als Kirchendatenschutzmodell ausgegeben. Denn die Kirchen haben ein eigenes Datenschutzregime, auch ein eigenes Datenschutzgesetz, das sich aber natürlich komplett an die DSGVO anlehnt. Es gibt Gespräche mit Toolherstellern. Wir werden jetzt Anfang Dezember einen Workshop mit SDM-Toolherstellern machen. 9 Stück sind mittlerweile auf meiner Liste, die zusagen, dass sie eine Datenschutzmodellierung von Verarbeitungstätigkeit nach SDM unterstützen. Das ist eine englische Version, ist auch noch verfügbar. Also, wenn man Datenschutz macht, das SDM nicht zu benutzen, das muss man sich leisten können. So, und jetzt komme ich zu 35. Natürlich ist das SDM unabdingbar, wenn man Artikel 35, die Datenschutzfolgenabschätzung, durchführen will. Der Artikel 35 in der DSGVO ist ein kleines bisschen wie ein einmaliges Durchlaufen des Deming-Zyklus so angelegt. Man muss so ein bisschen was erheben, man muss ein bisschen was konzipieren und am Ende verlangt der Artikel 35, dass der Verantwortliche die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind in der Datenschutzfolgenabschätzung, die muss auch noch nachweisen können. Das heißt, das ist ein irrer Artikel, der 35. Also ich würde normalerweise unter einer Datenschutzfolgenabschätzung nur einen Plan verstehen, also mir die Risiken angucken und dann Empfehlungen rausgeben, wie der Verantwortliche die erkannten Datenschutzrisiken und was das sind, haben wir ja schon besprochen, Artikel 5, für eine Verarbeitungstätigkeit, mit welchen Maßnahmen das zu begegnen ist. Wo sind noch Lücken? Was ist noch zu tun? Wie werden die Ressourcen? Was muss man dafür in die Hand nehmen? Und so weiter, wie viel Zeit, wie viel Budget brauchen wir? So, das würde ich vom Datenschutzfolgenabschätzung erwarten. Dafür gibt es ein Kurzpapier, das Kurzpapier Nummer 5 der DSK. Das ist von 2018. Also wenn man Kurzpapier Nummer 5 eingibt, ist dort eine Methodik zur Durchführung einer DSFA nach Artikel 35 aufgelistet. Das ist sehr gut. Und das nimmt man als Schema ran. Und wenn es dann darum geht, die rechtlichen Anforderungen jetzt auch in die Praxis zu übersetzen, dann nimmt man sich das SDM dazu. So ist die Arbeitsteilung zwischen dem Kurzpapier Nummer 5 und dem SDM. Es gibt auch noch das Kurzpapier, ich weiß nicht, ist es die 18 oder ist es die 13? Weiß ich nicht. Im Moment, mir ist nach 13, aber ich glaube, es ist die 18. Risiko. Kurzpapier, du guckst gerade.
Ich gucke gerade, 13 ist Auftragsverarbeitung.
Richtig, 18 ist Risiko. Und wenn du auf 18, genau. Wenn du 18 guckst, ist Risiko. Das ist auch, da ist nochmal ein Kurzpapier von der DSK verabschiedet, wie man Risiko operationalisiert im Datenschutz. So, und damit hat man die wesentlichen Sachen zusammen. Also die 5 als Methodik, die 18 als nochmal als Risikodefinition und das SDM, um jetzt die Risiken komplett nach DSGVO abzuklappern, die mit Standardmaßnahmen ausgestattet zu werden und das dann alles abzuarbeiten.
Was mir da sozusagen bei dem mal so als Stichwort, als Software über den Weg gelaufen ist, ist eine Software, die das angeblich unterstützen soll, diese DSFA, die von der französischen Behörde kommt.
Ja.
Okay.
Ja, es ist leider, es ist tot schick. Es gibt auch einen Aufsatz dazu, guck mal, oder CNIL für die Kniel.
Kniel.
Und dann gib mal, und Bock fällt mir noch ein. Es sind aber 3 Frauen, die das geschrieben haben. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher. Du kannst es mir nochmal vorlesen? Golembiewski, und war das Schlehan?
Ich suche gerade, also Kirsten Bock bestimmt die.
Ja, Bock und Kniel, wenn das müsste als, müsste schon ausreichen. Und gib noch mal, ich weiß nicht, ob Eva Schlehan dabei war. Du könntest noch mal Schlehan noch dazu angeben.
Ach, das PIA hier, das ja. PIA-Tool im aufsichtsbehördlichen Praxistest ist das ja. Vermutlich.
Genau, nenn noch mal bitte die Autorennamen.
Moment, ich, Müsste erstmal dazu. Ach hier, Kirsten Bock, Susan Gonczarowski und Eva Schlehan.
Ja, genau. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das Susan und Eva dabei waren. So, und da findest du eine Kritik dieses Tools. Und an dieser Kritik hat sich, der Artikel ist ja nicht mehr ganz taufrisch, hat sich nichts geändert. Eine wesentliche Eigenschaft ist, es skaliert nicht.
Okay.
Also, das ist das eine. Das zweite, es stellt den Grundrechteschutz überhaupt nicht scharf. Es macht ein bisschen IT-Sicherheit. Und es kommen ein bisschen Maßnahmen dazu. Das ist vom Datenschutzverständnis, ja, das sage ich mal jetzt überheblich, und das ist Niveau.
Okay.
Wir haben aber auch einen Reflexionsvorsprung in Deutschland, weil wir das BSI haben. Wir haben also die Vorstellung, man macht ein bisschen IT-Sicherheit und eine Rechtsgrundlage und schon ist es datenschutzkonform. Das ist nicht in Deutschland sozusagen das angemessene Paradigma. Weil wir schon eine starke IT-Sicherheitsbehörde haben, das haben andere Länder nicht. Wenn man weiß, wie das BSI zustande gekommen ist, das BSI ist entstanden aus einer Behörde, die DDR beobachtet hat anhand der öffentlich zugänglichen Nachrichten über die DDR. Ich war mir nicht sicher, ob es der Bundesnachrichtendienst ist. Ich glaube, es war der Bundesnachrichtendienst. Ich weiß nicht, wann das 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, die mussten jetzt, und das musste umgewidmet werden. Daraus ist das BSI entstanden. Das ist die Gründungsgeschichte des BSI.
Okay.
Das heißt, man hatte ein Problem, Informationssicherheit. Das Internet, wir schreiben das Jahr 92. Soweit ich mich erinnern kann, 93 war der Netscape Webbrowser. Es war offensichtlich, Internet goes to the people. Das heißt, jeder wird, es war vollkommen klar, es entsteht eine neue Klasse an Bedrohlichkeiten, an ernstzunehmenden Bedrohungen. Die Behörde war da und dann hat man daraus eine IT-Sicherheitsbehörde gemacht. Und da hatte man ganz viel Reflexion. Und wir Datenschützer haben uns am BSI dann sozusagen auch mit abgearbeitet. Und diese Unterscheidung zwischen IT-Sicherheit und operativem Datenschutz, diese Konfliktlage so auch institutionalisiert, die gab es so gar nicht in anderen Ländern. Und am Anfang haben wir operativen Datenschützer, würde ich sagen, auch bis ungefähr 2008, 2009, bis die Stutzziele von Fitzmann dazu kamen, waren wir auch immer sehr nah nur an der IT-Sicherheit und haben gar nicht die Grundrechtseingriff durch die Verarbeitung selber, die technisch unterstützt wird, das haben wir so scharf damals auch noch nicht stellen können. Da bin ich insofern tatsächlich ein bisschen, ja, was für mich so typmäßig gar nicht zu mir passt, bin ich tatsächlich ein bisschen nationalistisch oder sagen wir mal chauvinistisch, weil ich glaube, dass wir immer noch einen gewissen Reflexionsvorsprung haben in der Unterscheidung dieser Disziplin.
Ja, also ich wollte noch sagen, mein Eindruck ist auch, dass es gab ja immer dieses Schlagwort des technischen Datenschutzes und das war schon sehr eng, was du sagst, an diesem ganzen Bereich der IT-Sicherheit mit dran, also ja. Da kann man sich gut entlanghangeln. Ich will noch mal ganz kurz zu dieser DSFA zurückkommen. Wenn man in diesen Artikel 35 reinschaut, da steht irgendwas, also da wird sozusagen am Anfang gesagt, dass das eine Verarbeitung ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten hat. Und jetzt, wenn ich mich mal sozusagen versuche, irgendwie in ein Unternehmen reinzuversetzen, frage ich mich, was ist denn ein hohes Risiko? Also wenn ich jetzt sozusagen ein E-Commerce-Unternehmen bin, dann habe da eine Kundendatenbank, wo quasi alle Leute drinstehen, die was kaufen. Ist das schon dramatisch? Muss ich dann so eine DSFA an dieser Stelle machen oder muss das noch schlimmer sein?
Wie machen wir das? Wie geht man methodisch vor? Eine sehr schöne Frage wieder, sehr nah an der Praxis.
Okay.
Zwei Sachen. Erstmal, die Kundendatenbank alleine ist noch keine Verarbeitungstätigkeit. Kundendatenbank ist wahrscheinlich, ist Kundenmanagement. Das ist die Verarbeitungstätigkeit. Da werden Daten erhoben, sie werden verarbeitet, sie werden übermittelt, sie werden auch wieder gelöscht. Artikel 4 Nummer 2 definiert, was eine Verarbeitung ist. Also du hast im Moment nur ein Tool genannt.
Ja. Also
das Tool allein ist noch keine Verarbeitung. Das ist das Erste. Okay. Jetzt ist die DSGVO kennt nur zwei Risikostufen. Auch da hilft das SDM übrigens, diese Risikostufen zu bestimmen. Es kennt normales Risiko und hohes Risiko. Mehr Risikostufen gibt es nicht. Das BSI kennt noch das dritte. Sehr hoher Schutzbedarf.
Schutz, genau.
Wir reden dort vom Schutzbedarf. Wir reden vom Risiko. Auch da ist ein Unterschied. Das BSI, der Grundschutz, fragt nach dem Schutzbedarf für einen Geschäftsprozess. Wir fragen nach einem Schutzbedarf für eine Person. Die DSGVO redet aber von einem Risiko, das von einer Verarbeitung ausgeht. Auch da, das ist das Gleiche. Der Schutzbedarf, da ist es die Person, im anderen Falle ist es ein Geschäftsprozess, der den Schutzbedarf im Interesse der Organisation hat. Ganz anderes Schutzobjekt. Was ganz anderes. Okay, das ist erstmal das eine. So, die DSGVO kennt nur zwei Risikostufen, normales Risiko. Es gibt im Datenschutz keine Verarbeitung ohne Risiko. Wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist immer Risiko da.
Okay.
Anders wie in der IT-Sicherheit. So, oder gibt es noch hohes Risiko? Und wie bestimmt man das? Da gibt es eine aus dem Arbeitskreis Artikel 29 Gruppe, das ist immer noch ein gültiges Papier, das Working Package 248. Daraus ich glaube, es sind 9 oder 10 Kriterien, an denen man für eine Verarbeitungstätigkeit bestimmen kann, normales oder hohes Risiko. Das ist, wenn du jetzt mal in einer Suchmaschine suchen möchtest, kannst du mal Muss-Liste eingeben. Einfach Muss, SS-Liste und DSK oder Bayern. Mach mal Muss, wenn Muss-Liste alleine nicht reicht, dann gib mal noch Bayern dazu oder LDA.
Genau, das Bayern hat jetzt gereicht.
Bayern hat gereicht und dann hast du die Muss-Liste. Wenn du mal ganz runter scrollst, ganz nach unten in die Muss-Liste, ganz nach unten, dann siehst du dort einen kleinen Kriterienkatalog. Siehst du das?
Genau, WP 248 Revision 1.
Ja, ganz genau. So. Das gehst du durch. Du hast deine Verarbeitungstätigkeit, du beschreibst sie, eben zum Beispiel Customer Relationship sowieso oder Human Resources oder was immer du jetzt so benutzt und guckst, ob davon von diesen neuen etwas zutrifft. Und es gibt jetzt, das ist eine Konvention zwischen den Aufsichtsbehörden, wenn 2 davon zutreffen, auf jeden Fall, hast du eine Verarbeitungstätigkeit mit einem hohen Risiko und das löst DSFA aus. Die DSFA muss ja nur gemacht werden bei hohem Risiko. Und das kannst du, diese Methode aus der Muss-Liste nach ganz unten zu scrollen, wenn man da oben nicht fündig wird. Da oben versucht man auch noch ein paar konkrete Beispiele zu nennen, aber sind in der Regel nicht hilfreich. Man nimmt sich diese Kriterien, diesen Kriterienkatalog und muss dann noch ein bisschen, nachdem man, und das kriegt man, wie ist dein Eindruck, Jens? Wie lange braucht man, um das für eine Verarbeitungsfähigkeit zu bestimmen? Was glaubst du? Du hast jetzt keine Übung.
Ich habe jetzt keine Übung. Also ich habe jetzt gerade sozusagen eher in die andere Richtung gedacht und ich bin gerade so gedanklich durch die Liste gegangen und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise Gesundheitsdaten von Kindern verarbeiten würde, dann wäre Punkt A und B erfüllt, also Haken dran. Und
Artikel 9, da ist ja eine ganze Liste mit besonderen Daten, die man nicht verarbeiten darf und medizinische Daten sind, da steht drin in 9, diese Daten, medizinische Daten dürfen nicht verarbeitet werden, Punkt. Da steht nicht hohes Risiko oder Schutzbedarf. Da steht, dürfen nicht verarbeitet werden. Das wird aber so interpretiert, dass, wenn die dann doch verarbeitet werden, auch im Interesse der betroffenen Person, dann haben wir zumindest mit einem hohen Risiko zu tun. Und du hast sogar 2 Kriterien, medizinisch und was war das noch? Und Kinder. Das ist Artikel 8 oder Artikel 10. 8 oder 10, muss ich gucken.
Warte, 10 müsste ein Strafverfahren, glaube ich, sein. Ja, also hier so.
Es gibt die Minderjährigen, die werden auch noch unterstützt. Du Strafverfahren, du hast recht. Und was war noch in der 8 drin? Aber für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft. Okay, also Kinder wusste ich irgendwie auch noch. Also Minderjährige, du hattest das so viel zugespitzt.
Ja.
Guck mal, und du hast es jetzt gemacht, nachdem ich dich ein kleines bisschen gelenkt habe als Datenschutzspezialist. Bist du in der Lage, innerhalb von 2 Minuten für eine Verarbeitungstätigkeit zu sagen, hohes Risiko. Das heißt, viele Organisationen leiden daran, wissen nicht, müssen wir jetzt eine DSFA machen, ja oder nein, und schieben Monate, ein halbes Jahr und sind am Verzweifeln, was sie ja gar nicht machen müssen. Sie müssen auch gar nicht in die IT-Komponenten rein und die ganzen Schwächen subsumieren. Sie wissen das gar nicht bei ihrem Auftragsverarbeiter, wenn sie gar irgendwie eine Cloud benutzen, was da alles läuft. Müssen sie auch nicht. Wir kommen von der Verarbeitungsfähigkeit von oben und nicht von unten. Wir müssen nicht von unten wie die IT-Sicherheit, sondern von oben kommen, haben bestimmte Eigenschaften, die wir verlangen, außer DSGVO an die Verarbeitung und müssen dann einfach sagen können, hier haben wir ein hohes Risiko, wenn diese Arten personenbezogene Daten verarbeitet werden. Damit haben wir also hohe Anforderungen an die Protokollierung, hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit, hohe Anforderungen an die Zweckbindung und so weiter.
Was ich mir jetzt sozusagen, wenn ich die Liste durchgehe, wo ich eher Schwierigkeiten hätte, wären so jetzt bei den Punkten C und D, also Datenverarbeitung im großen Umfang. Heißt das, wenn ich jetzt sozusagen also meine Kundendatenbank 1000 Kunden hätte, deren Kauftransaktion quasi dort speichert, verarbeitet, was auch immer, ist das großer Umfang oder müssen es 10.000 oder 100.000 sein, wäre eine Sache. Das andere wäre sozusagen die systematische. Okay.
Erstmal den. Jens, das ist das Spielfeld der Juristinnen und Juristen.
Okay.
Da wird jetzt verhandelt. Und ich spitz mal zu, wo ich als Datenschützer ein ganz klare, eindeutiges Urteil habe und wo es in der Praxis aber, wo auch die DSGVO eher davon abrät. Arztpraxis, 2000 Patientinnen. sind das jetzt viel oder weniger? Für mich ist das völlig eindeutig. Das ist viel. Es handelt sich um medizinische Daten. Da muss auf jeden Fall immer eine DSFA gemacht werden. Ich weiß nicht, im Erwägungsgrund. Ich hätte mich doch noch besser vorbereiten können. Ich weiß nicht, ob es die 36 oder sowas. Es gibt irgendeine Regelung, da sind Notare und Ärzte irgendwie ausgenommen aus der DSGVO. Nicht hart ausgenommen, aber so sinngemäß, dass man da man von der DSFA auch durchaus mal absehen könne. Das sehe ich überhaupt nicht, dass man da absehen kann. Die meisten Verfahren im öffentlichen Bereich, ja, Bürgerinnen und Bürger, das sind Massenverfahren. Sodass man in der Regel eigentlich davon ausgehen kann, dass im öffentlichen Bereich eine Datenschutzfolgenabschätzung eigentlich obligatorisch sein müsste. So, ist nur die Frage, ob bei der Bemessung von Hundesteuer oder ich kenne mir auch andere noch relative Trivialverfahren noch vorstellen, auch da kann man vielleicht durchaus nochmal verhandeln. Oder eine relativ, schlanke DSFA machen oder sowas.
Okay, da bin ich schon mal gespannt. Ich muss demnächst eine Arztfabrik sozusagen besuchen, also würde ich das bezeichnen von außen. Und ich werde ja mal fragen, ob die eine DSFA gemacht haben. Ich glaube, ich werde noch mit großen Augen angeguckt. Aber nee, das Zweite ist, die systematische Überwachung steht dann hier drin. Also was würdest du unter einer systematischen Überwachung verstehen?
So. Mitarbeiterkontrolle. Und da gibt es auch verschiedene Grade an Mitarbeiterkontrolle. Wir haben hier einen Konflikt, was Mitarbeiterdatenschutz angeht. Auf der einen Seite ist der verantwortlich dafür verantwortlich, dass die Sachbearbeitung, also compliant arbeitet, Arbeitsverträge einhält, Geschäftsverteilungspläne einhält, generell sich an Gesetze hält. Das ist das eine. Gleichzeitig haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber als ihrerseits auch Bürgerrechte, auch am Arbeitsplatz. Und aber auch der Verantwortliche muss, um seine Verantwortung ausüben zu können, durchaus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren. Und wo ist jetzt der angemessene Arbeitspunkt, den man da einstellen kann? Das würde ich sagen, ist für unterschiedliche Branchen ist das unterschiedlich irgendwie zu handhaben, sodass es da keine allgemeine Regel ist, was jetzt eine systematische Überwachung ist. Ich würde sagen, eine Stechuhr zu benutzen oder auch eine Protokollierung zu benutzen, eine Applikation, wo allen klar ist, was in diesen Protokolldaten drinsteht und so, das ist vielleicht also gerade eben noch vor der Grenze einer durchgängig systematischen Überwachung, wo jede Tätigkeit, bei Amazon ist es ja offenbar so, dass noch wirklich jeder Handschlag dort offenbar kontrolliert wird. Dort ist es absolut eindeutig, dass man da mit der DSGVO reingehen muss.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es im Bereich des Bundesdatenschutzgesetzes früher auch so ein Konstrukt gab, hieß das Vorabkontrolle oder irgendwie sowas. Ist das identisch? Sind das sozusagen?
Nein, okay. Es gibt einen Diff zwischen der klassischen Vorabkontrolle und der DSFA. Wenn man die Vorabkontrolle damals gut gemacht hat, ich meine, wir sind jetzt 2022, die DSGVO ist jetzt schon 6 Jahre, ne? Das ist ja nicht erst 2018, sondern Mai 2016, ja. Sollte man sich ja schon an der DSGVO orientieren. Aber wenn man die Vorabkontrolle gut gemacht hat, dann ist das Diff zur DSFA relativ klein. Dann sind wesentliche Sachen eigentlich erledigt. Aber die Systematik einer Datenschutzfolgenabschätzung, wie im Kurzpapier Nummer 5 der DSK entwickelt wurde, dann war ich mit beteiligt, deswegen, das kenne ich ganz gut, weiß ich auch die Genese, wie dieses Kurzpapier zustande kam. Dahinter standen 30 Jahre Erfahrung, wie man Privacy Impact Assessments macht im Commonwealth. Also zwar hat England ein miserables Datenschutzniveau, aber es gab dort gute Praktiken, wie man Assessments macht in Bezug auf Privacy. Und damals, bevor dieses Kurzpapier geschrieben wurde, gab es eine Publikation von Fraunhofer vom ULD. Und ich meine, das waren, ich bin mir nicht ganz sicher, die Wirtschafts-, ich meine Uni Kassel. Oder Karlsruhe, Japan, China, Mailand, Madrid, das ist durcheinander. Ich bin mir nicht ganz sicher im Moment. Gab es ein Papier. Und da wurden die englischen Erfahrungen, was Assessments angeht, im Privacy-Bereich, wurden dort noch einmal konzertiert aufgelistet. Ich bin ich habe sehr, sehr hohes Vertrauen in diese Methodik des Kurzpapiers Nummer 5. Da man muss nichts abkürzen, es kommt auch nichts mehr dazu. Zusammen mit dem Standard-Datenschutzmodell hat man ein sehr, sehr starkes Instrument, um die DSFA wirklich durchzuleisten.
die Frage, die ich in dem Zusammenhang noch hatte, ich kann mich erinnern, dass damals das auch gefordert wurde, dass man bei Videoüberwachung sowas macht, also diese Vorabkontrolle. Ist es jetzt auch bei DSFA wieder so, dass ich das machen müsste, oder würdest du sagen, Videoüberwachung fällt raus?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also
okay.
Die Videoüberwachung, es kommt drauf an, sagen die Juristinnen und Juristen. Mhm. Wird der öffentliche Bereich gesehen? Also wie ist der Grundrechtseingriff mit der Videoüberwachung? Ich glaube, dass man eine Videoüberwachung so getrimmt bekommt, dass es nur ein normales Risiko auslöst. Ja, also es gibt sehr gute zweckgemäße Gründe, eine Videoüberwachung am Eingang zu machen, zum Beispiel so etwas. Und dann hat man normales Risiko und dann muss man keine DSFA machen.
Okay.
Also ich kann mir vorstellen, dass man eine Videoüberwachung innerhalb einer Organisation so konfiguriert bekommt, dass man nicht in hohes Risiko reinrauscht.
Und wie ist so dein Eindruck aus deiner, sag mal, Prüfpraxis? Gibt es viele Unternehmen, die eine DSFA machen, oder ist das nur ein 1% Unternehmen, sind das wenige? Wie ist so der Eindruck aus der Praxis jetzt?
Ich finde deine Frage ganz wunderbar. ich schöpfe jetzt natürlich keine Quote. Warum haben wir keine Forschung dazu? Wir brauchen, das wäre mal Datenschutzforschung. Wir haben ganz paar Institute, wo sind diese? Das finde ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig. Eigentlich müsste jede Organisation sofort DSFAs vorlegen können. So allein was Personalmanagement, Personalverwaltung angeht. Wir haben typischerweise medizinische Daten, wenn die Organisation nicht ganz klein ist, so vorlegen, dann sind wir drin. Also ich kann das mal allgemein beantworten. Ich würde sagen, es sieht ganz, ganz schlecht aus, was das Vorlegen können von DSFAs angeht. Als die Corona-Warn-App hochkam. War für meinen Eindruck über wenige Wochen, also es eskalierte dann doch relativ schnell, aber es waren auf jeden Fall einige Tage, wo man doch verschiedene Beteiligte auf dem falschen Fuß erwischte, als man fragte, und wo liegt die DSFA, wo liegt sie vor? Vom RKI oder vom Bundesinnenministerium oder wer jetzt immer verantwortlich für die CWA, für die Corona-Warn-App zeichnet, ne? So, und die hatten überhaupt nicht dran gedacht. Und es hat lange gedauert, bis irgendwas DSFA-Relevantes zustande gebracht hat. Also nach meinem Eindruck sind die wenigsten Organisationen in der Lage, auf Anfrage einer Datenschutzaufsichtsbehörde sofort eine Datenschutzfolgeabschätzung rauszugeben. Ich glaube nicht mal, dass es 1% tatsächlich ist. Und das zeigt natürlich, dass die datenschutzbehördliche Praxis intensiver sein könnte. Also man könnte zum Beispiel einfach mal auch formal abfragen, ne? Einfach ganz formal, einfach so, haben Sie Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt? Können Sie das vorlegen? Das wäre mal so eine Sache, die man einfach mal so massenmäßig machen könnte.
Ich überlege mir gerade, wie man am geschicktesten als Unternehmen antworten könnte, aber da bin ich kein Anwalt. Also,
ja, aber die Antwort, ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich haben wir die DSFAs gemacht. Das müsste man sich dann angucken, ja, und welche denn? Also das wären zwei Fragen. Haben Sie welche und zu welchen Themen haben Sie denn welche vorliegen?
Genau.
Natürlich gefährlich, aber diese Art von Pokern, diese Nerven haben alle Organisationen dieser Welt, die ich kennengelernt habe, auf Schrift zu lügen.
Ja, okay. Weil das ist also auch so ein ganz anderes Thema, das sind diese Verzeichnisse von Verfahrenstätigkeiten, was ja auch bei den Unternehmen sehr beliebt ist. Also ich stelle mal fest, wenn ich mich hin und wieder mit Vertretern von Aufsichtsbehörden unterhalte, wird da sozusagen dort sehr viel Wert drauf gelegt. Die Unternehmen selber, die stöhnen und sagen, wenn wir mal Zeit haben, machen wir das mal so ungefähr. Und vermutlich ist da die Antwort auch so, wenn man die fragen würde, haben Sie so ein Verzeichnis, sagen alle ja. Und werden dann.
Da habe ich einen anderen Eindruck. Da habe ich einen anderen Eindruck. Nein, Artikel 30 können Sie alle bedienen. Artikel 30 ist ja auch unfassbar trivial. Man soll die Kontaktdaten des Verantwortlichen, man soll die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten. Ja, was ist 10 Sekunden? Ja, dann, und das ist ja nur eine Inventarisierung der Verarbeitungstätigkeiten. Das ist ja keine Dokumentation. Sondern es soll ja nur, welche Verarbeitungstätigkeit haben. Das ist eine Auflistung, das ist eine Excel-Liste, trivialerweise, wo einfach die Verarbeitungstätigkeiten genannt werden. Und mehr ist es doch nicht. Und als ich 2018 in der ersten Prüfung, Artikel 30, konnten sie alle vorlegen. Weil das umzusetzen eine Sache von einer Viertelstunde ist. Mehr braucht man dazu nicht. Die Verarbeitung selber überhaupt zu detektieren und den Zweck der Verarbeitung zu detektieren, das muss dort aufgelistet werden, das macht man nicht in einer Viertelstunde. Das kostet. Weil es auch ganz, ganz viele, auch da hilft das SDM, da hilft aber auch die DSGVO. Was ist eine Verarbeitung? Artikel 4 Nummer 2. Da ist ein Lebenszyklus der Daten einer Verarbeitungstätigkeit, vom Erheben der Daten bis zum Löschen. So, und jetzt muss man also scannen, was man denn da mit diesem Auflösungsniveau an Verarbeitungsfähigkeiten hat. Es gibt aber auch so verwirrende Bezeichnungen. Zum Beispiel in der medizinischen Praxis ist dann von einem bildgebenden Verfahren die Rede. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Bildgebendes. Was meinen Sie? Wie heißt das noch? Dieser
Ultraschall,
genau. Und so. Ja, das ist kein Verfahren. Das ist eine Komponente in einem Verfahren. Das Verfahren heißt Diagnose. Diagnose auf Schwangerschaft. Oder so, das ist das Verfahren, da werden Daten erhoben, verarbeitet, übermittelt und so weiter. Und darin kommt dann so ein Ultraschallgerät irgendwie zum Einsatz. Also das Gerät selber ist nur eine Komponente in einem Verfahren. So, das Verfahren ist also nicht Ultraschall. Das Verfahren heißt aber auch nicht Word. Das Verfahren heißt auch nicht Access. Das Verfahren heißt auch nicht irgendwie Datenbank, sondern Word wird im Rahmen einer Verarbeitungstätigkeit eingesetzt. Deswegen kann man auch eine Datenschutzfolgenabschätzung nicht für Word oder für eine Datenbank machen oder nicht für eine IT-Komponente. Ja, man kann nicht kein DSFA für Zoom oder für eine Videokonferenz machen, sondern zum Beispiel Zoom wird im Moment noch sehr viel an den Hochschulen eingesetzt. Und es macht einen totalen Unterschied, ob man ein nach wie vor in den in den USA abfließende Applikation wie Zoom für ein sehr vertrauliches Gespräch zwischen einer Professorin und einem Studenten einsetzt oder in einem Seminar, das quasi öffentlich ist. Das macht einen Unterschied. Das sind zwei völlig unterschiedliche Verfahren. In einem Seminar kann man vielleicht den Zoom-Einsatz vielleicht so gerade eben noch rechtfertigen. Beim vertraulichen Gespräch auf keinen Fall.
Genau. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Also du hattest gesagt, zumindest habe ich so verstanden, dass das diesen Artikel 30 zu erfüllen easy ist, aber auch gleichzeitig schwer. Also sagen wir, den Namen der Kontaktdaten des Verantwortlichen rauszufinden, ist sicherlich einfach, aber wenn ich das so mir anschaue, steht da, dieses Verzeichnis enthält sämtliche Angaben und dann geht es halt eigentlich los mit diesem Zweck der Verarbeitung. Und da denke ich, da kann man sich dann halt schon mal schwer tun.
Nee, kann man nicht. Das machst du typischerweise, also ganz triviale Heuristik. Und wenn du von null anfängst, was für Abteilungen haben wir hier? Forschung und Entwicklung, ja, die haben Forschung und Entwicklungsverfahren. Wir haben hier Personalverwaltung, okay. Wir haben hier Warenannahme oder Bestellung und so weiter. Ja, dahinter sind, wir haben Bewerbermanagement und so weiter. Auf diese Art und Weise kommt man, wenn man erstmal nur ganz in einer ganz groben Heuristik sich die Abteilung anguckt, kommt man zu den Verarbeitungen. Und dann, was ist der Zweck einer Kundenverwaltung? Kundenmanagement ist der Zweck. So, ja. Mehr braucht man aber auch nicht zum Abwickeln von Bestellungen und von Retouren und was man noch so reinpicken kann. Aber das Bewerbungsmanagement ist davon auszukoppeln, ist was ganz anderes. Forschung und Entwicklung, was ganz Einkauf ist, was ganz anderes. So, also das geht relativ leicht, wenn man wieder weiß, dass es hier um Verarbeitung geht. Dann gucken wir uns doch die 30.1c an. Eine Beschreibung der Kategorien betroffener Person. Kategorien, Kundenkategorien, Adressdaten. Personenbezogene Daten spezifischer und dann würde man sagen, Alter und Geschlecht oder sowas. Die Kategorien von Empfängern, auch das ist doch ganz schnell gemacht, wenn eine Organisation sich einigermaßen kennt. Wenn sie sich nicht kennt und sich da schwerfällt, heißt das, die Organisation hat überhaupt keinerlei reifen Prozesse. Diese Organisation ist sehr, sehr schlecht. Die möge bitte pleite gehen, ja, weil da nichts stimmt. Da stimmt weder der Datenschutz, da wird auch die Kundenorientierung nicht, da wird auch die Funktionalität nicht wirklich funktionieren. Gegebenenfalls Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland geschenkt. In der Regel ist nicht, ist wahr. So, was haben wir denn noch? Wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung, wenn möglich, ja, ist nicht möglich, raus. Natürlich ist das möglich, das ist schlimm. Und allgemeine Beschreibung der TO-Maßnahmen. So, damit ist 30.1 schon erfüllt. Danach kommt der Auftragsverarbeiter. Jens, das ist geschenkt. Das ist eine Übung geschenkt. aber ich nehme deine Beobachtung ernst. Und ich will das in keinster Weise irgendwie lächerlich machen oder so, sondern ich will das einfach ein bisschen runterstrippen, weil bei 30, monatelang halten sich bei 30 auf, der 30 entfaltet überhaupt keinen Schutz für die betroffenen Personen.
Das stimmt.
Das ist wie die Einwilligung auch. Da geht keinerlei Schutz für die betroffenen Personen aus. So, und deswegen habe ich da, die 30 ist eine Arbeitsgrundlage, das muss mindestens vorgelegt werden können, aber es reicht noch nicht für die Dokumentation beispielsweise einer Verarbeitung. Was ich draußen sehe bei den guten Organisationen, die machen Artikel 30 plus, also Verzeichnis der Verarbeitungsfähigkeiten plus, und schreiben, die 30 verlangt das ja gar nicht, zum Beispiel die Rechtsgrundlage mit rein. Sie schreiben den Zugriff auf die Verträge zum Beispiel mit rein, welche Verträge geschlossen sind, welche Auftragsverarbeitungsverhältnisse sind, wie das eingebunden ist ins Datenschutzmanagement, ob eine Schwellwertanalyse gemacht wurde, was wir vorhin gemacht haben mit dem Working Package 248 Artikel 25 Gruppe mit diesen Kategorien, haben wir das schon gemacht, das ist das Mindeste. Alle Organisationen müssen diese Schwellwertanalyse gemacht haben. Und das packt man typischerweise, sinnvollerweise, ans Verzeichnis der Verarbeitungsfähigkeit mit ran. Wo denn sonst? Oder man lässt es in der Luft hängen. Aber nein, das ist in der 30 schon ganz gut aufgehoben. Und da ist dann auch der Anker für die DSFA, der Verweis, der Link raus, wo dann gegebenenfalls die DSFA zu finden ist.
Okay, das war jetzt auch nochmal so ein kurzer Schwenker, aber ich wollte mich gar nicht eigentlich so lange mit diesem 30 aufhalten. War mir noch so eingefallen. Ich würde gerne nochmal sozusagen eigentlich wieder zurückkommen zu dem Standard-Datenschutzmodell. Wir hatten also am Anfang über die Gewährleistungsziele gesprochen. Ich glaube, du hast gesagt, die Risiken werden mit abgebildet. Mir fehlt jetzt irgendwie gerade die...
Ich kann das Modell noch vervollständigen.
Genau.
Wenn du möchtest.
Sehr gern.
Ich hangel mich mal gerade an einem Vortrag. Habe ich das gerade weggeklickt noch, um auch jetzt auch nicht zu vergessen. Also, was wir entwickelt haben, ist noch etwas. Und das nimmt ein bisschen wieder Bezug auf tatsächlich auf Artikel 30, was wir eben besprochen haben. Was ist denn eine Verarbeitungstätigkeit? Im Baustein Protokollierung haben wir die drei Ebenen einer Verarbeitungstätigkeit unterschieden. Und das ist jetzt die Version 3.0 steht jetzt an, auf der nächsten DSK-Konferenz, jetzt in einer Woche. Dass eine Verarbeitungstätigkeit in drei Schichten unterschieden werden sollen. Wir haben ganz oben die Logik, die Geschäftslogik, ja. Auf der zweiten Ebene den Applikationslevel. Da ist die Sachbearbeitung, da ist auch die Applikation, die benutzt wird, um den Geschäftsprozess umzusetzen. Und auf der dritten Ebene haben wir typischerweise Infrastruktur. Also da haben wir das, wenn das ausgelagert wird, auf einen Auftragsverarbeiter.
Okay.
Und das ist das eine. Und wenn man Artikel 4 Nummer 2, ich habe das schon das dritte Mal genannt, da ist die Definition einer Verarbeitungstätigkeit drin, wenn man den Lebenszyklus annimmt, dann hat man da, wenn man das jetzt grob nimmt, das Verständnis von einer Verarbeitungstätigkeit, den Erhebungszusammenhang, den Persistierungs-, also den Speicherungszusammenhang, den Verarbeitungszusammenhang, da gehört auch Übermittlung zu, und den Löschzusammenhang. Das heißt, wenn man eine Verarbeitungstätigkeit beschreibt, mehr als Artikel 33, sondern richtig beschreibt, dann kann man das einmal auf diesen drei Ebenen machen. Die Logik beschreibt man über diese vier Phasen. Wo kommen die Daten her? Wie werden die irgendwie vorbereitet, damit sie verarbeitet werden können? Und wie werden sie wieder gelöscht? Und wie läuft das auf den Schichten 2, auf der Sachbearbeitungsebene und auf der Infrastrukturebene? So, das sind schon mal zwei Dimensionen, um eine Verarbeitungstätigkeit zu schreiben. Und in der Z-Achse, stell dir das mal bitte jetzt vor, ich verlange jetzt ein bisschen viel von dir, sind die Gewährleistungsziele. Damit kannst du für eine Verarbeitungstätigkeit, für jede einzelne Phase, auf jeder Ebene und vollständig für Artikel 5 jedes Risiko adressieren. Du hast also auf diese Art und Weise typischerweise mindestens 84 verschiedene Konstellationen, die du betrachten musst. Und dann kann man doch nur, der Verantwortliche ist verzweifelt. Was soll das? Mein Gott, ist das komplex? Der Datenschutzbeauftragte, die damit zum ersten Mal in Berührung kommt, sieht, oh mein Gott, man kann es ja wirklich so systematisch machen, was ist das denn? Ist da auf der einen Seite entsetzt, weil sie oder er den ganzen Fusch, den sie bisher gemacht hat, nochmal deutlich wird, dass da nur Fusch war, und ist gleichzeitig aber, wenn sie es dann ernst meint, sehr, sehr dankbar. weil man jetzt wirklich vollständig in einem Team, wenn man zum Beispiel eine Datumsfolgenabschätzung machen will, das komplett durchgehen kann. Und das ist Excel zu Tabellen zugänglich. Ja? Für jedes einzelne Konstellation habe ich ein Integritätsrisiko, ich habe ein Vertraulichkeitsrisiko, ich habe ein Zweckbindungsrisiko, ich habe ein Transparenzrisiko, das muss alles protokolliert werden, was dort passiert. Und dann kann ich auch Ampel machen, ganz trivial, das ist safe bei uns, da müssen wir was tun, das ist rot. Und auf diese Art und Weise kommt man zu einer vollständigen DSGVO-orientierten Beurteilung der Risiken einer Verarbeitungstätigkeit und hat dann noch mit den ganzen Maßnahmen, das SDM hat ja einen relativ großen Katalog mittlerweile an Schutzmaßnahmen. Also wie sieht dann zum Beispiel ein Rollen- und Berechtigungskonzept aus Datenschutzsicht? Protokollierung hatte ich vorhin schon gesagt, Lösch haben wir ja alles. Unser Repository ist Landesdatenschutzbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern. Da findet man zum SDM das meiste, das ist das aktuellste. Dort wird das Modell, da wird auch die englische Übersetzung und dort werden auch die Bausteine, sind dort publiziert. Und dann kann man wenn man die Auflistung in diesem dreidimensionalen, in diesem Würfel hat, kann man zu jedem Risiko auch Schutzmaßnahmen finden, um dieses Risiko zu bearbeiten.
Die Beschreibung gerade mit dem Würfel, das klang sehr interessant. Bin ich sehr gespannt, das auch mal zu lesen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn das auch dann quasi das offizielle Licht erblickt und man das dann quasi einsetzen kann. Du hast jetzt sozusagen viele Details erzählt von dem Datenschutzmodell. Wie sieht's denn aus mit dem Einsatz in der Praxis? Wird das nur in Schleswig-Holstein eingesetzt, bundesweit eingesetzt, europaweit, oder wird es gar nicht eingesetzt, weil die Unternehmen sagen es uns zu theoretisch? Wie ist so dein Eindruck?
Also zum einen, nochmal zum Würfel zurück, den kannst du auch einsetzen, wenn das dich einfach überzeugt. Das muss nicht in der öffentlichen oder in der offiziellen SDM-Veröffentlichung sein. Der Würfel ist einfach super, eine super vernünftige Angelegenheit zur Modellierung und zur Darstellung irgendwie von Verarbeitungsfähigkeiten und den Phasen und so weiter. Deine Frage nach dem Einsatzszenario, natürlich nicht nur in Schleswig-Holstein. Wir haben in Schleswig-Holstein, hat das irgendwie angefangen, aber es war sofort auch in Mecklenburg und es war auch sofort bundesweit rum. Relativ spät ist es dann erst in Bayern auch gelandet, aber auch in Bayern wird das genutzt. Wir haben es wird deutschlandweit benutzt. Eine genaue Erhebung gibt es dazu nicht. Ich habe eine Umfrage gemacht, die aus Ende Juli war jetzt diesen Jahres. Es gibt einen SDM-Newsletter, der hat 2200 Abonnenten und von diesen 2200 Abonnenten haben 79 geantwortet. So, und die haben ein bisschen erzählt, wie sie es einsetzen. Und ganz grob und überschlägig vermute ich mal, wenn ich jetzt nur die SDM-Newsletter-Bezieher nehme, dann sind es ungefähr 500 Organisationen in Deutschland, die das SDM einsetzen. Wir haben immerhin SDM-Tool-Hersteller, 9 Stück, die sich für einen Workshop angemeldet haben. Wenn da kein Markt wäre, also das sind jetzt natürlich nur zarte Indikatoren, wenn da kein Markt wäre, gäbe es diese Tools nicht, gäbe es auch das Interesse nicht. Also es musste einen relevanten Markt geben. Im öffentlichen Bereich, das hatte ich schon gesagt, wird immer, wenn es um Datenschutz geht und ihn zu operationalisieren geht, wird das SDM einzusetzen empfohlen. Was da jetzt im öffentlichen Bereich ist, ich nehme an, dass es im öffentlichen Bereich stärker eingesetzt wird als im privaten Bereich. Also es ist kein rein akademisches Tool. Dem SDM wird da Vorwurf gemacht oder als Schwäche angelastet. Das SDM sei komplex. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Natürlich findet man sein Baby immer hübsch, aber es ist nicht nur mein Baby, sondern da haben mittlerweile viele Kollegen in den letzten 10 Jahren mitgearbeitet. Es ist schon lange nicht mehr mein Baby, sondern es ist ein Baby der Datenschutzaufsichtsbehörden, des AK Technik. Die DSGVO ist komplex. Das ist komplex. Und sich darin zu finden, die IT-Landschaft ist super komplex. Und das Modell, das jetzt versucht, aus normativen Anforderungen, funktionale Anforderungen, am Ende etwas soll oder soll nicht sein und am Ende soll es funktioniert oder es funktioniert nicht, diese Transformationsleistung, die darf ja nicht unterkomplex sein, wenn man 2 super komplexe Objektbereiche aufeinander bezieht und das eine das andere dirigieren soll. Bei dieser Transformation handelt es sich ja, was das SDM ja, und so komme ich wieder zum Anfang zurück, und wir sind ja jetzt auch langsam ja am Ende, diese Transformationsleistung ist natürlich aus der Technik verlustbehaftet. Das ist eine verlustbehaftete Transformation vom normativen Sein zum zum funktionalen Sein. Und rechtsphilosophisch betrachtet ist das das David Hume'sche Problem. David Hume hatte, und das ist ein absoluter Klassiker in der Rechtsphilosophie bis heute, da hatte sich auch Immanuel Kant in seinen Ethiken ganz kräftig bedient, hatte gesagt, dass aus dem Sein kein Sollen folgt. Das ist nun mal die Sprache der Philosophinnen und Philosophen. Und umgekehrt aus dem Sollen folgt auch kein triviales Sein. Das ist ein Verlust, das ist ein Transformationsproblem. Und diese Transformation zwischen diesen beiden, naja, Domänen, kann man ja so sagen, dass die so passiert, dass die Technikerinnen und Techniker sich wohl und verstanden fühlen, dass aber auch die Juristinnen und Juristen sich wohl und verstanden, aber auch die Betriebswirte. So zu sagen, nee, ist aber zu teuer oder kriegen wir es nicht auch doch noch billiger hin, ist ja okay, es muss rechtskonform sein, aber da muss es auch noch eine andere Lösung geben. Also ein berechtigtes Statement eines Betriebswirts, einer Betriebswirtin in einer Organisation. Auch wissenschaftlich noch, dass das Ganze reflektiert wird. Dafür braucht man ein Modell. Das geht nicht ohne ein Modell. Und das ist auch der ganzen Welt klar, dass es ohne Modellierung nicht geht. Nur ausgerechnet im Datenschutz meint man irgendwie unmittelbar aus dem Recht, ganz aus dem Regelwerk, ganz direkt dann auf die Technik durchgreifen zu können, was irgendwie gar nicht geht. Man braucht auch eine Ausbildung dafür. Das SDM macht eine Komplexitätsreduktion der DSGVO und der Technik. Gleichwohl muss man aber, wie jede Methodik, auch Grundschutz muss man lernen, auch ISO-Standards muss man lernen, muss man auch Standard-Datenschutzmodell lernen. Man muss das ein bisschen üben. Aber ich habe jetzt einige tausende Lehrgangsteilnehmer mittlerweile gehabt und die sind am Ende nach 8 Stunden, sind in der Regel auch erstaunt, wie handlungsfähig man werden kann, wenn man durchaus der Ansicht ist, dass die ganze Sache durchaus mit Logik anzugehen ist. Und das ist auch mit Logik angehbar.
Das heißt, so ein kleiner Werbeblock, wenn man mehr wissen will, wendet man sich dann an das ULD oder wohin würde man sich wenden, wenn man sagt, man braucht jetzt so einen Tageskurs oder einen Kurs überhaupt?
Ja, ich möchte für meinen Kurs jetzt nicht werben. Ich bin wahrscheinlich kein guter Marketingmensch. Man schmeißt eine Suchmaschine an. Es gibt ja auch gut, also man schmeißt eine Suchmaschine an und füttert die mit ein paar Stichworten und dann findet man durchaus Kurse.
Okay.
Das ULD hat seit Corona die Schulungen ziemlich eingestellt. Ein ganz paar Schulungen finden gerade noch wieder statt. Es wird gerade wieder ein bisschen was aufgebaut. Man kann sich auch ans ULD wenden, ist aber vielleicht nicht die schnellste Lösung.
Also gut, dann Suchmaschine anwerfen, suchen und dann kommt man weiter. Ja. Ansonsten kann ich mich noch erinnern, wir haben ja mal vor einiger Zeit, hatte ich mal ein Big Blue Button zur Verfügung gestellt und dann hatten wir mal so eine kleine Schulung gemacht für ein paar interessierte Leute. Das war auch sehr interessant und hilfreich.
Ja.
Genau, aber ich denke, wir haben jetzt eigentlich das SDM sehr ausführlich und umfangreich besprochen. Ich schaue nochmal in deine Richtung. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das haben wir jetzt vergessen, das müssen wir nochmal mit erwähnen?
Wenn ich gleich runtergehe und mir meinen Rotwein einschenke, werden mir 3, 4 unglaublich wichtige Themen einfallen. Das ist natürlich immer so. Aber im Moment würde ich sagen, nee.
Okay.
Ich es gesagt.
Ansonsten, ich meine, das, wir haben immer noch Platz auf unserem Server. Also ich kann noch eine weitere Aufzeichnung irgendwann starten. Und dann ergänzen wir diese 3 oder 4 vergessenen Punkte noch. Und vielleicht beim Glas Rotwein gemeinsam. Und dann läuft es auch dann sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, danke ich dir recht herzlich für das interessante Gespräch. Ich denke, also ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges gelernt und insbesondere diejenigen, die sich mit Datenschutz beschäftigen, haben vielleicht eine Idee, was das SDM ist und können versuchen, das auch sich ein bisschen mehr einzulesen und das dann am Ende umzusetzen. Also vielen Dank, lieber Martin Rost. Alles Gute. Viel Erfolg bei der Version Nummer 3 und dann vielleicht bis bald mal wieder.
Jens Kubizil, vielen Dank, dass wir heute uns darüber unterhalten konnten, das SDM. Dankeschön. Jo,
tschüss.
Tschüss.